Kasachstan teilt eine seiner Grenzen mit Russland und liegt am Kaspischen Meer. Mehr als die Hälfte des Landes besteht aus Wüste bzw. Halbwüste, ein Drittel ist Steppenlandschaft. Kasachstan hat ungefähr 16 Millionen Einwohnerinnen, wovon ca. 40% Russinnen und 40% Kasachinnen sind. Insgesamt gibt es in Kasachstan über 100 verschiedene Nationalitäten. Der Staatspräsident Kasachstans, Nazarbayev, regiert seit dem 1. Dezember 1991 das Land, das durch den Zerfall der Sowjetunion seine Unabhängigkeit erlangte. Er war vor der Unabhängigkeit erster Sekretär der Kommunistischen Partei Kasachstans. Zum einen prägte eine umfangreiche Landwirtschaft das Wirtschaftsleben des Landes. Neben der Ukraine war Kasachstan die zweite Kornkammer der Sowjetunion. Des Weiteren gibt es zahlreiche Bodenschätze, zu dessen Verarbeitung und Vermarktung das Land jedoch auf Moskau angewiesen war. Den dritten großen Bereich der Wirtschaft bildete die Erdöl- und Erdgasförderung. Auch nach der Unabhängigkeit Kasachstans prägt die einstige zentralisierte, das heißt auf Moskau ausgerichtete Wirtschaftsstruktur die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen des Landes. Trotz der Öffnung für ausländisches Kapital, insbesondere im Erdöl- und Erdgasbereich, bleibt Kasachstan auf Russland angewiesen. Die Tatsache zum Beispiel, dass die Pipelines für diese Rohstoffe durch russisches Territorium verlaufen, ist Zeuge dafür. Zu nennen sind noch die großen ökologischen Probleme, die das Land kaum bewältigen kann. In Kasachstan befand sich zur sowjetischer Zeit ein Testgelände für Atomraketen sowie für chemische und bakteriologische Waffen. Des Weiteren war Kasachstan Zentrum für Urangewinnung und Verarbeitung. Die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung sind enorm und werden noch lange wirksam sein. Zu den ökologischen Desaster gehört auch die Austrocknung des Aralsees. Für die Bewässerung von Baumwollfeldern wird das Wasser seiner beiden großen Zuflüsse abgeleitet, wodurch der Aralsee bis heute ein Drittel seines Wassers verloren hat. Die zurückbleibende Bodenfläche ist versalzt. Lassen wir aber nun Nabika Sultanova zu Wort kommen.
Was hat sich nach der Perestroika geändert in Kasachstan?
Ja, gewiss, es sind sehr viele Veränderungen eingetreten, denn das Land ist selbstständig geworden, souverän, und das war vielleicht der Traum aller sowjetischen Republiken, dass sie einmal auch unabhängig sein werden, dass sie auch die eigene Politik in die Tat durchsetzen könnten. Und da ist gerade diese Zeit gekommen, aber man kann auch sagen, dass diese Zeit mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Alle Beziehungen zwischen den Republiken sind nicht mehr da und manchmal ist es auch sehr schwer, sich zurechtzufinden im wirtschaftlichen Leben, im politischen Leben. Und in der letzten Zeit versucht man doch wiederum, sich ein bisschen zu vereinigen, in dem Sinne, dass wenn wir Nachbarn sind, dann müssen wir doch zusammen sein und nicht so einfach auseinanderlaufen. Mhm. Und das finde ich auch richtig. Mhm.
Geschieht die neue Zusammenarbeit nicht auf wirtschaftlichen Druck hin?
Nein, das ist vielleicht kein Druck mehr, aber die Einsicht der Menschen. Mhm. Sie sind selber also zu dieser Einsicht gekommen und wir können wirklich nicht so einfach alle Beziehungen aufgeben, weil sehr vieles uns verbunden hat. Wenn Kasachstan zum Beispiel viele Rohstoffe hat, so hat es keine Verarbeitungsfabriken. Und da müssen wir sowieso irgendwelche Beziehungen mit Russland haben oder mit Weißrussland, mit der Ukraine, um etwas zu bekommen von diesen Rohstoffen.
Und wie können Sie das alltägliche Leben in Ihrem Land beschreiben? Oder auch der Unterschied zwischen dem Leben in den Städten und auf den Dörfern?
Man kann schon sagen, dass das Leben auf dem Dorf immer viel schwieriger war als in der Großstadt. Denn das Dorf, das war gerade das, woher die Städte alles bekommen haben, alle Lebensmittel, Fleisch und Gemüse und Obst, alles Mögliche. Und heutzutage ist die Lage auf dem Land, glaube ich, noch schwieriger geworden. Denn es gibt nicht genug Technik. Alle Beziehungen, wie ich schon gesagt habe, sind nicht mehr da. Und die alten, die Maschinen sind schon ziemlich alt, die ganze Technik. Und viele, viele auf dem Dorf beschäftigen sich nicht, eigentlich nicht mehr mit dem Produzieren der landwirtschaftlichen Produkte, sondern mit dem Handeln, weil sie gerade nur davon leben können.
Die Sowjetunion hatte ja die Gleichberechtigung für Mann und Frau proklamiert, hauptsächlich in der Arbeit. In der Sowjetunion waren ja prozentual viel mehr Frauen berufstätig als zum Beispiel in Westeuropa. Hat sich das jetzt nach der Perestroika verändert?
Ja, klar, denn wer arbeitslos wird in erster Linie, das sind die Frauen. Und die Männer, die können also auf ihren Plätzen bleiben. Die Frauen müssen dann einfach zu Hause sitzen. Aber sie wollen das sich nicht gefallen lassen. Erstens, weil es materiell sehr schwer ist. Und dann versuchen die Frauen auf irgendwelche Weise auszukommen. Sie versuchen, eine andere Arbeit zu finden oder sich umzuqualifizieren. Und gewiss, die Belastung der Frauen heutzutage, glaube ich, ist viel mehr als es früher war. Gleichberechtigung können wir sagen, ja, es gab Gleichberechtigung, aber vielleicht auch mehr formell, als es in der Tatsache war. Man hat wirklich Frauen gefördert, nur zum Beispiel, wenn es eine Frau war, die eine gute Traktoristin geworden ist. Sie wurde mit einem Orden ausgezeichnet und dann wurde sie auch in die Regierung gewählt. Aber was machte sie da in der Regierung? Konnte sie wirklich ihre Meinung äußern oder gab es doch irgendwelche Meinung? Denn am meisten waren diese Menschen da, ich nehme die Frauen, die einmal die Hand heben, dass sie einverstanden sind damit oder mit etwas anderem. Aber eigentlich haben sie sich nicht so eingehend mit der Politik und mit der Wirtschaft beschäftigt. Aber Gleichberechtigung, das stand schon wieder auf dem Papier. Heutzutage kann ich sagen, dass die Situation sich ein bisschen verändert hat. Und wir haben gerade mit Ihnen über China gesprochen, wo in Peking dieses Treffen der Frauen war. Und an diesem Treffen haben auch sehr viele Frauen aus Kasachstan teilgenommen. Und auch meine ehemalige Kollegin war auch dabei. Aber das war wirklich sehr interessant für unsere Frauen. Und heutzutage gibt es immer mehr Frauen, die sich mit der Frauenbewegung beschäftigen. Sie haben die Möglichkeit, etwas in diesem Bereich zu tun. Und geleitet werden sie gewöhnlich, wie es vielleicht überall ist, von der Frau unseres Präsidenten.
Und wie sieht dann im Alltag die Arbeitsteilung aus zwischen Männern und Frauen?
Traditionell ist es in Kasachstan so, dass die Frau gewiss fast die ganze Hausarbeit alleine verrichtet.
Neben der Berufstätigkeit?
Neben der Berufstätigkeit. Außerdem übernimmt sie auch die Kindererziehung. Denn die Männer sind nicht oft zu Hause, sind auf der Dienstreise oder sie haben viel zu tun. Wenn zum Beispiel der Mann ein Funktionär ist, Sportfunktionär oder auf dem politischen Gebiet, da ist klar, dass er immer Versammlungen hat oder noch etwas und die Frau ist alleine zu Hause. So ist mir auch so gegangen. Ich habe zwei Söhne und ich habe beide Söhne groß erzogen, ohne dass mein Mann sich daran beteiligt hatte.
Und wie sieht es mit der häuslichen Gewalt aus? Offiziell gab es so etwas in der Sowjetunion ja gar nicht. Weder Kriminalität noch sexuelle Gewalt, Vergewaltigung und so weiter.
Ja, lange Zeit haben wir überhaupt nicht gewusst, dass man so offen über diese Fragen sprechen kann. Und es gab schon immer gewiss Gewalt auch bei uns in der Ehe oder in diesen freien Beziehungen, wo einfach die Partnerschaft da ist, aber keine Ehe. Aber bei uns war der Fall, dass die Frauen eigentlich das alles verheimlichten. Es war eine Schande für eine Frau, dass sie vom Mann geschlagen wird. Und sie versuchte irgendwie, das alles nicht ans Licht zu bringen. Aber man sieht doch, dass sie so ganz blau im Gesicht ist, dass man sie geschlagen hat. Aber doch, wenn man sie danach fragt, versucht sie alles zu verneinen. Einmal ist sie gefallen und hat diese Wunde bekommen, ein anderes Mal noch etwas. Ich kann nicht genau sagen, ob es wirklich bei uns solche Organisationen gibt, die sich mit der Gewalt an den Frauen beschäftigen.